Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. In der folgenden halben Stunde unterhalten wir Sie wieder mit Beiträgen unserer beliebten Wochenendrubriken. Doch zunächst hören Sie, wie gewohnt, unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Tschechien und Österreich werden eine gemeinsame Expertengruppe zusammenstellen, die sich mit Wirtschafts- und Sicherheitsfragen zur Nutzung von Atomenergie und alternativen Energien befassen wird. Darauf verständigten sich der tschechische Außenminister Cyril Svoboda und der österreichische Minister für Umwelt, Land, Forst und Wasserwirtschaft Wilhelm Molterer am Samstag vergangener Woche im südmährischen Bahnhof Naddidi. Die Arbeitsgruppe wird die Bezeichnung nachhaltige Energiepolitik in Europa tragen. Die oppositionelle Demokratische Bürgerpartei ODS hat am Sonntag vergangener Woche überraschend den Vorschlag ins Feld geführt, die bevorstehende Wahl des neuen tschechischen Staatspräsidenten per Direktwahl durch die Bürger des Landes vornehmen zu lassen. Die ODS, die bisher immer strikt gegen eine solche Variante war, rechnet sich hierbei größere Chancen aus für ihren jetzigen Parteichef Václav Klaus, der für dieses Amt kandidieren will. Der sozialdemokratische Regierungschef Wladimir Spittler sprach sich am Montag auch für eine Direktwahl aus, allerdings erst für die Wahl des übernächsten Präsidenten. Man wolle nicht riskieren, so Spittler, dass Tschechien im kommenden Jahr einige Monate ohne Präsident bleiben könnte, da es gelte, innerhalb kürzester Zeit die für eine Direktwahl erforderliche Verfassungsänderung durchzusetzen. Ähnlich äußerte sich auch der amtierende Staatspräsident Václav Havel. Am Mittwoch wurde mit dem 15. Januar 2003 erstmals ein möglicher Termin für die bevorstehende Präsidentschaftswahl genannt. Die tschechische Regierung hat am Montag in einer Schweigeminute der Opfer des Terroranschlags von Bali gedacht. Premier Wladimir Spittler hat im Zusammenhang mit der schrecklichen Tat sein Bedauern, sein Mitleid und seine Entrüstung zum Ausdruck gebracht. Das tschechische Innenministerium betrachtet die feigen Attacken als einen weiteren Beweis, dass man den Terrorismus nicht unterschätzen dürfe. Der tschechische Innenminister Stanislav Gross will von seinem Amt zurücktreten, falls sich beim bevorstehenden NATO-Gipfel in Prag eine schwerwiegende sicherheitstechnische Panne ereignen sollte. Diese Stellungnahme gab Gross am Dienstag vor Journalisten ab, wobei er ergänzte, dass er die gleiche Einstellung auch von seinen Unterstellten und allen anderen, die bei der Durchführung des Gipfels Verantwortung tragen, einfordern werde. Während des Gipfels werden mindestens 12.000 Polizisten zum Einsatz kommen. Die Europäische Union hat am Donnerstag in Brüssel verlautbart, sie sei entsprechend eines von ihren auftraggegebenen Gutachtens zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die sogenannten Beneš-Dekrete dem EU-Beitritt Tschechiens nicht im Wege stehen. Das Prager Abgeordnetenhaus belegte am Donnerstag einen Gesetzentwurf, dem zufolge die Bürger der Tschechischen Republik in einem Referendum über den EU-Beitritt des Landes abstimmen sollen. Die Gesetzesvorlage muss noch vom Senat gebilligt werden. Soweit unsere Wochenschau.
Nach der Hochwasserkatastrophe vom August, vor dem Prager NATO-Gipfel im November und zeitgleich mit den verschiedensten Debatten rund um die angestrebte EU-Erweiterung hat sich in der Tschechischen Republik jüngst ein viertes Thema etabliert, das für einen politisch heißen Herbst sorgen dürfte. Das Land sucht nach einem Nachfolger für Langzeitpräsident Václav Havel, dessen Amtszeit Ende Jänner 2003 ausläuft. Je näher aber dieser Zeitpunkt rückt, desto komplizierter scheint die Kür eines neuen Staatsoberhauptes zu werden. Hören Sie mehr in der neuen Ausgabe unserer Sendereihe Schauplatz, die Gerald Schubert für Sie vorbereitet hat.
Schauplatz. Hintergrundberichte zu aktuellen Themen.
Havel Nahrad, Havel auf die Burg, konnte man in den turbulenten Novembertagen des Jahres 1989 an vielen Prager Hauswänden lesen, als die sogenannte Samtene Revolution das kommunistische Regime aus den Angeln hob. Und tatsächlich wurde damals im Zuge der sich überschlagenden Ereignisse das Unmögliche möglich. Václav Havel, der mehrmals inhaftierte Dissident, der Schriftsteller und Dramatiker, dessen Werke noch kurz zuvor verboten gewesen waren, fand sich mit einem Mal als Staatsoberhaupt auf der Prager Burg wieder. Und dort sollte er auch ganze 13 Jahre lang bleiben. Denn zunächst war Havel tschechoslowakischer und dann, nach der Trennung von der Slowakei im Jahr 1993, zweimal tschechischer Präsident. Eine dritte Kandidatur ist laut Verfassung nun nicht mehr möglich und so soll das längst dienende Staatsoberhaupt Europas Ende Jänner 2003 die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger übergeben. Auch wenn Havel im Laufe seiner Amtszeit nicht unumstritten war und nicht nur in den Reihen der nach wie vor im Parlament vertretenen Kommunisten seine Gegner hatte, als Symbol der Wende und als lebende Erinnerung an den breiten demokratischen Grundkonsens, der die Ereignisse des Jahres 1989 prägte, gilt er allemal. Eine vergleichbare Persönlichkeit ist aber nun, 3 Monate vor seiner Pensionierung, freilich weit und breit nicht in Sicht. Das heißt aber nicht, dass von den diversen Parteien noch keine Namen für die Havel-Nachfolge ins Spiel gebracht wurden. Und auch was die verschiedenen Strategien im Rennen um das höchste Amt im Staat betrifft, war man bereits einigermaßen erfinderisch. Wie sieht also die Vorgehensweise der verschiedenen politischen Lager im Einzelnen aus? Wenden wir uns zunächst den regierenden Sozialdemokraten zu. Ein Name aus ihren Reihen war im Zusammenhang mit einer Präsidentschaftskandidatur schon seit längerer Zeit gehandelt worden, nämlich der von Ex-Premier Miloš Zeman. Zeman ist allerdings auch in seiner eigenen Partei nicht unumstritten. Überdies gilt er kaum als Konsenspolitiker, sondern als einer, der mit seinen verbalen Rundumschlägen in der Vergangenheit eher polarisiert hat. Nicht die besten Voraussetzungen also für das doch als integrativ angesehene Amt des Staatspräsidenten. Nun hat die Sozialdemokratie beschlossen, die interne Entscheidungsfindung auf eine breitere Basis zu stellen und eine Art Referendum über ihren Kandidaten angekündigt. 4 Kandidaten hat der Vorstand der Sozialdemokratischen Partei ausgewählt, die bei jener Abstimmung, an der sich auch die Öffentlichkeit beteiligen kann, ins Rennen gehen werden. Es sind dies Ex-Premier Miloš Zeman, Ombudsmann Otakar Motejl, der ehemalige Justizminister Jaroslav Bureš und der Soziologe Martin Botuček. Die Vizeparteivorsitzende und Gesundheitsministerin Marie Součková präzisierte:
Die Abstimmung beginnt am 22. Oktober und endet am 25. November. Dann erfolgt die Auswertung des gesamten Referendums und wir gehen davon aus, dass der Öffentlichkeit spätestens bis zur 2. Dezemberhälfte bekannt sein wird, welcher Kandidat von der Sozialdemokratischen Partei für das Amt des Präsidenten der Tschechischen Republik vorgeschlagen wird.
Soweit also die Strategie der Sozialdemokraten. Und wie sieht es bei deren politischem Hauptkonkurrenten, der oppositionellen demokratischen Bürgerpartei ODS aus? Deren Parteichef Václav Klaus, auch er war früher bereits Premierminister, hat Mitte vorletzter Woche angekündigt, aus dem Amt des Parteivorsitzenden scheiden zu wollen. Allerdings nicht, um sich ins Privatleben zurückzuziehen, wie er verlautbarte.
Weil es nicht vorstellbar ist, dass der amtierende Vorsitzende irgendeiner politischen Partei für das Amt des Präsidenten der Republik kandidiert, beabsichtige ich nicht, mich im Dezember am Parteikongress der ODS für die Funktion des Parteivorsitzenden zu bewerben. Eine Funktion, die ich 11,5 Jahre lang ausgeübt habe.
Die Auslegungen dieser Entscheidung waren erwartungsgemäß unterschiedlich. Für seine Parteikollegen ist der Schritt von Klaus eindeutig einer in Richtung Prager Burg. Für die Regierungsparteien aber und allen voran für die Sozialdemokraten handelt es sich dabei eher um den Anfang vom Ende seiner politischen Laufbahn. Denn der tschechische Staatspräsident wird laut Verfassung nicht direkt vom Volk, sondern von beiden Kammern des Parlaments gewählt und dort verfügt die ODS zurzeit nicht über die nötigen Mehrheiten. In diesem Sinne kommentierte auch der sozialdemokratische Innenminister Stanislav Gross den Schritt des Ex-Premiers.
Ich glaube, dass das nun am ehesten eine Geste der Verabschiedung ist. Denn ich meine, die ODS und auch Václav Klaus wissen, dass diese mit dem gegenwärtigen System der Präsidentenwahl nur wenig Chancen haben dürfte, tatsächlich gewählt zu werden.
Genau hier aber hakt nun die ODS selbst ein. Diese hat nämlich in der Frage einer möglichen Direktwahl des Präsidenten einen radikalen Schwenk vollzogen. Früher hatte sie, übrigens als einzige Parlamentspartei, eine solche stets kategorisch abgelehnt. Heute ist die ODS ihre glühendste Befürworterin. Und man versucht erst gar nicht, diesen Meinungsumschwung als eine Neugewichtung politischer Prinzipien auszugeben. Ganz im Gegenteil. Der Vizevorsitzende der Partei, Jan Zahradil, bezeichnete es gar als einzigen Zweck dieser Strategie, Václav Klaus eine Chance auf das höchste Amt im Staat zu geben. Die Reaktionen auf diesen Schachzug aus den anderen Parteien sind ambivalent. Denn einerseits waren, wie gesagt, bisher alle Parlamentsparteien außer der ODS ohnehin für die Direktwahl des Präsidenten und dies muss im Prinzip natürlich aufrecht bleiben. So etwa meinte Hanna Marwanowa, die ehemalige Vorsitzende der in der Regierungskoalition vertretenen liberalen Freiheitsunion, welche nun selbst im Parlament einen Antrag auf eine entsprechende Verfassungsänderung eingebracht hat.
Wir streben schon lange die Einführung direkter Präsidentenwahlen an, eigentlich schon seit 2 Jahren. Und jetzt erfüllen wir das Versprechen, das wir vor den Wahlen gegeben haben, nämlich, dass wir dem Parlament den Vorschlag für ein Gesetz zur direkten Wahl des Präsidenten vorlegen. Nur weil dieser Vorschlag nun zeitlich mit jenem Augenblick zusammenfällt, in dem die ODS ihre Meinung zu einer solchen Direktwahl grundlegend ändert, was reiner Zufall ist, kann das für uns kein Grund sein, nun ebenfalls unsere Meinung zu ändern und das Ziel einer Direktwahl des Präsidenten nicht weiter zu verfolgen.
Allerdings gibt es natürlich auch Spott für den plötzlichen Meinungsumschwung in der ODS. Außenminister Swoboda etwa hielt sich bei einer Pressekonferenz seiner Partei, der christdemokratischen KDU-CSL, am vergangenen Dienstag nicht mit langen Einführungsworten auf, sondern kam gleich zum Thema Nummer 1.
Dobrien, Dame a Panove, KDU-CSL, Bira, je...
Guten Tag, meine Damen und Herren. Die KDU-CSL war, ist und bleibt für die Direktwahl des Präsidenten der Republik. Mit unseren Partnern werden wir nach einer Lösung suchen, die technisch und organisatorisch möglich ist. Und wir sind natürlich auf die weitere Entwicklung der Meinungen in der ODS neugierig. Denn es zeigt sich, dass es auch in dieser Sache keine eindeutige Unterstützung aller ihrer Parteimitglieder geben dürfte.
Bei anderer Gelegenheit wurde Swoboda noch konkreter.
Mich hat zunächst diese radikale Wende überrascht. Die ODS stellt seit 12 Jahren jedes Element der direkten Demokratie in Frage und auf einmal passt ihr dieses Instrument gut in den Kram. Das ist doch bemerkenswert.
Tatsächlich gibt es konkrete Belege dafür, dass die ODS bisher von der Direktwahl des Staatsoberhaupts nicht nur nicht begeistert war, sondern diese stets mit flammender Rhetorik ablehnte. So verkündete etwa Parteichef und Präsidentschaftsanwärter Václav Klaus noch im März dieses Jahres gegenüber der Tageszeitung Lidové Noviny.
Die Direktwahl des Präsidenten ist ein sichtbarer Ausdruck für mangelndes Vertrauen in den Parlamentarismus und ein Versuch, Entscheidungen auf der Straße, in den Garagen des tschechischen Fernsehens und durch Petitionen von Künstlern und Intellektuellen herbeizuführen.
Zur Zeit jenes Ausspruchs aber war freilich noch der sogenannte Oppositionsvertrag in Kraft, welcher der ODS auch von der Oppositionsbank aus einen nicht unwesentlichen Einfluss auf das Zustandekommen von parlamentarischen Mehrheiten garantierte. Nach den für die ODS verlorenen Wahlen im vergangenen Sommer aber haben sich die Verhältnisse hierzulande geändert. Der Partei von Václav Klaus gelang der Sprung in die Regierung nicht und seit der Bildung der Mitte-Links-Koalition von Premier Wladimir Spidla gehört auch die oftmals nicht ganz durchsichtige Zusammenarbeit im Rahmen des Oppositionsvertrages der Vergangenheit an. Derzeit ist jedenfalls nur sehr schwer abzuschätzen, wie sich die Parteien letztlich einigen werden. Aber auch wenn nun prinzipiell alle für eine Direktwahl des Präsidenten sprechen, so scheint es einstweilen doch eher unwahrscheinlich, dass man das Grundgesetz schon für die im Januar bevorstehende Präsidentschaftswahl ändert und sich, wie es ein Politiker der Freiheitsunion Unia Svobody ausdrückte, auf verfassungsmäßige Purzelbäume einlässt. Und in diesem Sinne, also gegen eine allzu rasante Anlassgesetzgebung, äußerte sich schließlich auch der immer noch amtierende Staatspräsident Václav Havel.
Erstens würde das einen Eingriff in die Verfassung bedeuten und zweitens müsste ein entsprechendes Durchführungsgesetz beschlossen werden, es müsste irgendeine Frist für die Kampagnen geben und so weiter und so weiter. Wovor ich aber Angst hätte oder was ich nicht für gut halten würde, das wäre eine Pause, während der es für ein halbes Jahr oder sogar ganzes Jahr keinen Präsidenten geben würde. Rein technisch würde nichts passieren. Die Vollmachten des Präsidenten würden auf andere Verfassungsorgane übergehen. Aber ich glaube, politisch, moralisch und auch vom Standpunkt der internationalen Politik aus betrachtet, wäre das überhaupt nicht gut.
Damit sind wir mit unserer heutigen Ausgabe des Magazins Schauplatz am Ende angelangt. Vom Mikrofon verabschieden sich
Katrin Sliwa,
Martin Hirschek
und Gerald Schubert.
Der heutige Kultursalon soll den Untertitel Zwischen Prag und Wien tragen, denn Margareta Maurova will ihre Aufmerksamkeit der Aufführung von Don Giovanni, der wohl bekanntesten Oper von Wolfgang Amadeus Mozart, im Prager Ständetheater sowie der Herausgabe der Geschichte Österreichs im Prager Verlag Liederwendungen zuwenden. Man erwartet von Don Giovanni eine romantische Dämonie, die diese Oper nicht besitzt. Sie schäumt wie Champagner, der berauscht, letztlich aber auch erfrischt und versöhnt. Und das ist das Schwierigste bei der Interpretation solcher Werke, ihre Geschichte mit leichter Hand zu erzählen und zugleich dem Publikum die ernsten Probleme mitzuteilen. Mit einem Zitat aus den Memoiren des Opernregisseurs Kaschlik haben wir unseren Beitrag eröffnet. Warum, das sollte gleich klar werden. Mit großer Spannung hat man darauf gewartet, womit sich die neue Leitung des Prager Nationaltheaters, dem auch das Ständetheater organisatorisch angegliedert ist, in diesem Herbst vorstellt. Der neu ernannte Direktor Daniel Dvořák und der neue Opernchef Jiřínek Vasil kündigten Mozarts Oper Don Giovanni als die erste Premiere der Saison an. Dass die Inszenierung in Rezensionen mit einem Knochenmann im Schrank bzw. mit einem Klon verglichen wird, deutet an, dass sie kein Erfolg war. Es handelt sich eigentlich um keine ganz neue Anstudierung von Don Giovanni, sondern um die Replik einer berühmten Inszenierung von Václav Kaschlik aus dem Jahre 1969 im Bühnenbild Jiří Svobodas. Diese Entscheidung begründet der Opernchef Jiřínek Vasil folgendermaßen.
Der Hauptgrund war die Bühnengestaltung, die in jeder Monographie über Professor Svoboda sowie in Büchern über den Regisseur Kaschlik angeführt wird. Darin werden die Logen im Proszenium auf eine geniale Weise verlängert und auf der Bühne fortgesetzt. Ich halte diese Lösung für überzeitlich und kongenial. Außerdem wollen wir dadurch die großen Persönlichkeiten des tschechischen Theaters und der tschechischen Oper ehren.
Doch das Theater hat sich seit 1969 weiterentwickelt und das mechanisch übernommene Konzept wirkt heute ziemlich langweilig. Die musikalische Einstudierung des gastierenden Dirigenten Karl Solak hat ebenfalls nicht zur Belebung beigetragen. Vor der Premiere habe ich mit ihm über seine Interpretation von Mozarts Musik gesprochen.
Das ist für mich eine unglaublich zeitgenössische Musik. Alle Leidenschaften, Liebe, Hass, Tod, Betrug, alles, was uns heute als Menschen genauso berührt wie damals, ist in dieser Musik vorhanden.
Herr Regisseur Kaschlik, der die Oper einstudiert hat, ursprünglich die Inszenierung, die jetzt wieder aufgeführt wird, der schreibt in seinem Memoirenbuch, er wollte die Vorstellung möglichst leicht machen. Er vergleicht die Vorstellung mit dem Sekt, der sprudelt. Er betont auch komödiale Motive. Wie ist das bei der Musik?
Ich finde die Musik überhaupt nicht leicht. Ich finde, die Musik ist sehr, sehr ernst. Sie ist sehr böse manchmal. Sie ist sehr aggressiv. Ja, mein Gott, der Sekt, der sprudelt. Aber wenn man zu viel Sekt trinkt, dann wissen Sie ja, was dann passiert. Und ich glaube, Mozart ist nie leicht. Er kann leicht sein in den richtigen Situationen. Aber er ist auch furchtbar tragisch. Er ist Liebe. Alles ist drinnen in dieser Musik. Auch jede menschliche Dimension verkörpert diese Musik. Und da ist unglaublich viel Tiefe in der Musik. Die Tiefe des menschlichen Ausdrucks ist in dieser Musik zu einer Vollkommenheit vorhanden, die nie wieder von jemandem erreicht wurde.
Wenn die musikalische Seite so ernsthaft interpretiert wird und die Vorstellung leicht einstudiert ist, kommt da zu keinem Zusammenstoß, Widerspruch?
Ich sehe auch die Vorstellung nicht leicht einstudiert, denn es gibt ein paar Momente, wo es vielleicht etwas lustiger ist. Das sind aber nur, das zeigt uns ja nur, die tiefen Momente umso stärker. Die schwarzen Seiten des Stücks.
Leicht war die Musik tatsächlich nicht. Leider hat sie jedoch auch die gewünschte Tiefe und Tragik kaum erreicht. Die Rezensionen sind sich auch in der Kritik an den Sängerleistungen einig, und zwar besonders bei den gastierenden Darstellern aus dem Ausland. Mehr Glück hatten diejenigen Zuschauer, die die zweite Premiere sahen,
denn zumindest der Solist des Nationaltheaters Romagnanal als Don Giovanni hat seine Qualitäten bestätigt. Das Entree ist der neuen Theaterleitung nicht gelungen. Es bleibt nur zu hoffen, dass die beginnende Saison auch lichtere Momente bringt. Erfolgreicher als die Premiere im Nationaltheater ist der letzte Titel, der in der Editionsreihe Geschichte der Staaten des Buchverlags Ledové noviny herausgegeben wurde. Das Autorenkollektiv wurde von Historikern aus Prag und Brno-Brünn gebildet. Einen von ihnen, Dozent Milan Hlavačka, habe ich ans Mikrofon gebeten.
Im Buchverlag Ledové noviny erschien vor kurzem das Buch Die synthetische Bearbeitung der Geschichte Österreichs. Was für Möglichkeiten hatten die tschechischen Leser bisher, wenn sie sich mit der österreichischen Geschichte bekannt machen wollten?
Fast keine. Also die einzige Synthese im Tschechischen erschien im Jahre 1952. Und das war eine Übersetzung von der ganz tendenziösen Synthese, sagen wir marxistische Synthese, von Autorin Eva Priester. Und seit dieser Zeit haben wir kein Kompendium in der Hand und stand uns nicht zur Verfügung.
Das ist also die erste moderne Bearbeitung. Wie haben Sie diese Geschichte konzipiert? Es fällt einem gleich die Frage ein, wie wurde Österreich konzipiert oder betrachtet? Ist es die Geschichte des heutigen Gebietes von Österreich oder der Habsburger Monarchie oder wie war das?
Das ist ein großes Kompromiss. Das hängt von der eigentlichen Frage, was ist Österreich, was war Österreich? Und für jeden Autor war Österreich etwas anderes. Für mich war es Habsburger Monarchie. Für Kollegen Weber war es die Österreichische Republik.
Also Sie haben das 19. Jahrhundert bearbeitet.
Das 19., 18. und sogar eine Hälfte des 17. Jahrhunderts. Aber ein einfaches Konzept war hier. Das war, wir wollen schreiben, wenn die Monarchie da ist. Geschichte der Dynastie, erstens. Zweitens, Geschichte des Staates oder des Reiches. Und drittens, Geschichte der Gesellschaft oder der Gesellschaften. Das war dieses grobe Konzept und jeder musste das einführen. Geschichte der Dynastie, das ist ganz einfach. Familiengeschichte, ganz anziehende Stories, also Geschichten. Geschichte des Staates, das bedeutet politische und militärische Geschichte. Und Geschichte der Gesellschaft, das ist für uns soziale Geschichte, wirtschaftliche Geschichte, teilweise demografische und ein bisschen auch Alltagsgeschichte. Aber in dieser Geschichte der Gesellschaft hatte keinen Sinn, Geschichte der Ungarn, der Tschechen, der Polen zu wiederholen. Das war nur das heutige Österreich, also das innere Gebiet von Österreich.
Die österreichische Geschichte hat einen engen Bezug auch zu der tschechischen Geschichte. Wie haben Sie in diesem Kontext die Geschichte der tschechischen Länder verarbeitet?
Ja, also wir wollten gar nicht vertuschen, dass wir Tschechen sind und von dieser Geschichte von Prag und von Brünn schreiben. Das ist klar. Aber wir wollten keine also gemeinsame Geschichte schreiben. Wir wollten wirklich österreichische oder Geschichte der Habsburger Monarchie schreiben. Das bedeutete für jeden ein bisschen subjektiv etwas, was von diesem Land da zu sehen, da zu stecken. Aber zugleich von unseren Geschichten, von unseren Gefühlen, von unseren Niederlagen Distanz zu halten. Wir wollten gar nicht also unsere Geschichte wiederholen, unsere Schmerzen da wiederholen. Wir wollten ganz, ganz objektiv sein und nicht apologetisch.
In dem Buchverlag Ledové noviny, in dieser Edition der Geschichten der Staaten, ist vor einigen Jahren auch das Buch über die Geschichte Deutschlands erschienen. Bei diesem Buch erschien auch die Kritik, dass sie sich zu viel auf die modernste Geschichte orientiert. Wie ist das bei der Geschichte Österreichs?
Also zurück zur Geschichte Deutschlands. Das war vielleicht das erste Buch in dieser Reihe, in dieser gelungenen Reihe. Unglück dieses Buches war, dass in Deutschland ist das keine Synthese. Das war also deutsche Geschichte in Schlaglichtern. Das war Stichwörter. Das also wollten wir nicht haben. Und dann war also diese deutsche Geschichte waren, wie Sie gesagt haben, also viel Mittelalter ungefähr. ein Drittel, ein Fünftel des Textes und für das 20. Jahrhundert eine Hälfte. Das wollten wir nicht machen. Wir wollten andere Proportionen haben. Also sicher, also wenn das zur Gegenwart geht, ist das also interessanter für unsere Leser und muss das auch breiter sein. Aber 600 Seiten, das bedeutet 20. Jahrhundert hat maximal 150 Seiten. Die Habsburger Monarchie insgesamt, das ist das Gros des Buches, 400 Seiten. Und das andere fällt für frühes Mittelalter und Urzeitgeschichte.
In der Editionsreihe werden einige Bücher übersetzt, einige von tschechischen Autoren geschrieben. War es eine Absicht, dass gerade die Geschichte Österreichs von tschechischen Historikern verarbeitet wurde?
Ja, das war sicher eine große Ambition, eine synthetische Arbeit in Prag herauszugeben. Bei dieser Reihe ist das manchmal verschieden. Es hängt von manchen auch materiellen Grundlagen. Der Verlag bekommt ein gutes Angebot, zum Beispiel finanzielles. Wenn Sie diese Synthese übersetzen wollen, dann bekommen Sie einen Zuschuss. Das spielt auch eine große Rolle, wie zum Beispiel bei der Geschichte von Italien und so weiter. Aber dieser Verlag ist immer bemüht, eigene Produktion zu vermitteln. Also es ist also, er versucht inmitten der Historiker ein Kollektiv, der ist imstande, das zu schreiben.
Soweit Milan Hlavačka und soweit auch unser Kultursalon. Aus Prag verabschiedet sich von Ihnen Markéta Maurová.
Und damit ist diese Sendung zu Ende. Im Namen aller, die Sie für Sie, liebe Freunde, vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Mátková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.